Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt's ganz einfach auch in den Shownotes.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Du musst das Licht dimmen, Sven, es geht heute um die Liebe.
Das ist aber kaum möglich, weil gerade die Sonne hinter dem Haus, neben deinem Haus, wo wir in der Küche sitzen, die Sonne überm Dach rauskommt und hier in diese Küche strahlt und das Frühstück heute war überragend.
Ja.
Danke,
ich nehme ja Kritik auch an.
Auch dieser spezielle grüne Senf, den isst man dann morgens auf dem Käse und es war einfach lecker. Ein bisschen deftiger, mag ich. Und auch hier die Tasse, ist das übrigens von einer unserer England-Reisen, die wir gemacht haben?
Das ist richtig, ja. Da, als wir einmal die Chance hatten und sie ergriffen haben, in Anfield auf der Tribüne zu stehen.
Burkhard Hupe ist Reporter in der ARD im Hörfunk.
Und der Sven macht seit ganz vielen Jahren Liga Live im Radio, im Westdeutschen Rundfunk.
Und sagen wir es doch, wie es ist, wir glauben, dass wir Freunde sind.
Ja.
Na, sind wir auch.
Würdest du schon von Liebe sprechen?
Ja, definitiv. Ja. Nein, du bist definitiv ein Leuchtturm in meinem Berufsleben auf jeden Fall und auch so. So, und wir haben beschlossen, Jogo Bonito zu machen, weil wir eben auch keinen Bock mehr haben auf diesen Fußballsprech und dieses Business. Jenseits des Konfetti-Regens hast du in unseren Pressetext geschrieben, findet Jogo Bonito statt. Und was ist jenseits des Konfetti-Regens? Lass uns das doch mal kurz erklären für die Leute, die vielleicht jetzt zum allerersten Mal Jogo Bonito hören.
Ja, wenn es die überhaupt noch gibt. Aber der Konfetti-Regen steht für mich sinnbildlich für all das, was ich im Fußball nicht mag. Für das Durchchoreografierte und für das Erwartbare. Nein, den Konfetti-Regen gibt es halt immer. Und er sieht immer gleich aus. Also klar, die Farbe ändert sich, aber die Bilder sind eigentlich immer dieselben. Und ich möchte nicht über die immer selben Bilder sprechen, sondern über all das, was vorher passiert, was zwischendrin passiert. Und deshalb machen wir diesen Podcast.
Und schon plingeln wieder irgendwie kleine Gefühle da rein. Wunderbare Musik hast du ausgesucht. Ja, und wir geben uns in diesem Podcast immer wieder Überschriften und wollen darüber reden. Und das ist eine Art Selbsthilfegruppe, um die Liebe zum Fußball zu konservieren, ja, oder?
Heute geht es auch um die Liebe, denn die Überschrift über unseren Podcast heute heißt Für immer und dich. Einer der größten Songs von Rio Reiser. Und wir sind beide, glaube ich, große Fans. Und haben mit Erschrecken festgestellt vor kurzem, dass Rio Reiser jetzt schon seit 25 Jahren tot ist. Und das war irgendwie auch irgendwie so ein Antrieb, einfach mal eine Überschrift mit einem Songtext.
Ein Liebeslied, in dem er den Regenbogen biegt.
Ja, und das gilt ja im Prinzip im übertragenen Sinne auch für die Fans.
Für immer und dich. Es geht um Liebe. Mhm. Ja, das ist ja ein Gefühl. Ab wann liebt man eigentlich den Fußball und einen Verein? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, seit wann du Borussia Mönchengladbach liebst?
Ja, habe ich. Also ich habe festgestellt, dass das tatsächlich ein Fußballspiel gewesen ist, wo ich das zum ersten Mal gefühlt habe. Da hat Gladbach in Liverpool, ne, du hast ja heute die Tasse von der Anfield Road, hat Gladbach im Halbfinalrückspiel 1978 im Europapokal der Landesmeister. Ja, Landesmeister, Europapokal, Borussia Mönchengladbach, Halbfinale, Rückspiel in Liverpool. Man muss sich das ja immer wieder auch vergegenwärtigen, dass das mal eine Zeit gab, wo das normal war, als Gladbach-Fan, dass du so weit gekommen bist. Im Europapokal der Landesmeister. Und da haben sie das Hinspiel 2-1 gewonnen gegen die Liverpooler damals mit 2-1, der Schuss von Bonhoff, Freistoßtor kurz vor Ende. Und dann das Rückspiel mit 0-3 verloren. Und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil das quasi meine erste Reportage gewesen ist. Ich habe mich also vor den Schwarz-Weiß-Fernseher mit meiner Oma gesetzt und hatte so einen kleinen Kassettenrekorder dabei und wollte dieses Spiel reportieren, um es für immer bei mir zu haben. Und habe das dann angefangen zu übertragen, ganz heimlich alleine saß ich in der Stube meiner Oma vom Schwarz-Weiß-Fernseher und diese Anfield Road, ein elender, tiefer, grauer Schlund mit ungeheuren Geräuschen, die ich nicht einordnen konnte und diese Mannschaft aus Liverpool hat alles weggefressen und die Gladbach hatten keine Chance. Gefühlt, also natürlich, wenn ihr es heute anguckt, sie hatten auch ihre Torchance, aber man kriegt ja als Fan irgendwie schnell so ein Gefühl, geht heute was oder geht nichts und ich wusste, heute geht nichts. Und dann schossen die relativ schnell zwei Tore und meine Reportage versiegte langsam in einem Tal der Tränen. Und nachher war es nur noch ein einziges Schluchzen. Und zur Pause habe ich ausgestellt und bin ins Bett gegangen und habe mir das dritte Tor gar nicht mehr angetan von Liverpool. Aber seit dem Tag, glaube ich, weiß ich, dass der Fußball und der Fußball dieses Vereins mit mir etwas macht.
Mhm. Mein ältester Freund Carsten hat mich immer verarscht mit dem 1. FC Köln. Und die waren ja eigentlich immer erfolglos, ich sag mal, in den Mitte der 90er bis zum ersten Abstieg. Und ich nahm ihn dann mit nach Köln-Müngersdorf. Und wir haben dann das Spiel gesehen gegen Leverkusen, als Köln gegen Christoph Daum verloren hat. Ne, Christoph Daum mit Leverkusen mit dem Sieg und Köln stieg mit Lorenz Günther Köstner erstmals ab. Wir waren im Stadion. Ich war natürlich immer schon als gebürtiger Kölner. Und er, Carsten, ist an dem Tag Fan vom 1. FC Köln geworden.
Nee, am Tag des Abstiegs. Ja.
Seitdem hat er gesagt, okay, er hat nämlich die Menschen gesehen im Stadion. Das war eine ganz komische Stimmung. Die hast du nur ein einziges Mal, weil du nur ein einziges Mal zum allerersten Mal absteigst. Hast du mit Gladbach ja auch erlebt. Und wenn du dann im Stadion siehst, was das mit den Menschen macht, das war keine Aggression oder so, sondern das war einfach eine bleierne Trauer. Und das ist ja auch eine Form von Liebe, halt in die andere Richtung. Und du merkst auf einmal, hier geht's um richtig viel. Und da nahm die Liebe von Carsten ihren Anfang beim 1. FC Köln. Das finde ich ist ein total spannendes Thema. Und ich habe übrigens heute die Mannschaft mitgebracht, die als allererstes im Europapokal der Landesmeister gespielt hat. Weißt du, welche das war?
Das muss
Rot-Weiß Essen.
In 15 Jahren, ja.
Da war nämlich neu gegründet der Europapokal der Landesmeister und der erste deutsche Vertreter war Rot-Weiß
Natürlich, Essen. Ist ja klar.
Abgefahren, oder? Und ich habe heute etwas Spezielles vor. Ich will dir eine Freude machen, weil ich weiß, dass du glaubst, fast alles zu kennen über Borussia Mönchengladbach und das Finale 1973 im Düsseldorfer Rheinstadion.
Pokalfinale.
Ja. Das Pokalfinale. Günter Netzer wechselt sich selbst ein, erzielt das 2:1. Eine Woche vorher ist seine Mutter 61-jährig verstorben. Es ist klar, dass er nach Spanien wechselt und es ist ein großer Zwist mit Hennes Weisweiler. Ein Spiel, über das alle Geschichten eigentlich geschrieben sind. Ich habe eine neue entdeckt.
Nee.
Ich hatte letztens einen Auftritt, da kam der Neffe eines ehemaligen FC-Spielers zu mir und sagte, da gibt es eine Geschichte. Und ich so, ja wie? Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Und wir werden diesen FC-Spieler heute am Ende unserer Folge anrufen.
Nee.
Ich zeig dir jetzt kurz, ja, der hat mir so ein Panini-Bild. Früher hieß das König Fußball. Das waren so Knibbelbilder, die man einkleben konnte. König Fußball. Und ich habe das Bild, das Originalbild von dem FC-Spieler dabei. Ich halte es noch unter dem Tisch. Du siehst es noch nicht.
Nee, ich sehe es noch nicht. Zeig's
dir gleich.
Ich möchte es aber sehen.
Und du musst dir das Gesicht jetzt gleich mal angucken. Vielleicht erkennst du ihn sofort. Und wenn nicht, sage ich dir schon auch, wer
es ist. Ich muss jetzt als Gladbach-Fan quasi einen Kölner Spieler erkennen. Der
73 im Finale gespielt hat.
Und eine große Rolle gespielt hat.
Und es gibt eine ganz interessante Geschichte, die ihn auf immer und ewig mit Günter Netzer verbindet, die, glaube ich, kein Mensch kennt. Ich zeige dir jetzt das Bild. Moment, jetzt kommt der Moment. Wir sitzen hier an einem Küchentisch und jetzt kannst du gucken. Der hier. Kennst du den? Musst du nicht kennen. Das ist einer, der hat so oft gar nicht für den 1. FC Köln gespielt.
Also das Gesicht, das ist ziemlich markant. Das kommt mir bekannt vor.
19 Mal in der Bundesliga gespielt für den 1. FC Köln.
19 Mal nur?
Ja, 3 Tore erzielt, aber im Pokal mit einem Tor dabei, 3 Einsätze hatte er und im Finale halt.
Nee.
Das ist Rainer Gebauer. Rainer Gebauer, der später nach Belgien ging.
Ja.
Und da eine große Nummer war, da war er
Rainer Gebauer.
Torschützenkönig bei seinem Verein, wo er da hinging zum AS Eupen, später nach Charleroi. Und da wurde er angerufen von Ernst Happel, der wiederum beim FC Brügge war. Sehr erfolgreich, du weißt. Ja. Und den haben wollte, aber da war der Gebauer ihm zu teuer. In Belgien war der ein richtiger Star. Aber der spielte tatsächlich im Finale und der erzählt gleich eine Geschichte. Und du musst herausfinden, du hast 3 Fragen, habe ich mit Rainer vereinbart. Du hast 3 Fragen, um mit diesen 3 Fragen herauszufinden, was ihn auf immer und ewig mit Günter Netzer verbindet.
Können wir nicht sagen, ich habe mehrere Fragen?
Nein, du hast 3.
Und wenn ich 3-mal Nein kriege, dass ich dann raus bin?
Ach so, du willst Ja oder Nein, also geschlossene Fragen, dass er Ja oder Nein sagt.
Genau, dass ich mich dann dahin taste.
Okay, dann hast du 5 Fragen. Oh. Dann gebe ich dir 5 Fragen.
Okay.
Okay? Also das als Teaser. Wir werden später
Rainer
Gebauer. Hier im Trikot des 1. FC Köln. Wir können es. Komm, du bist ja Reporter. Beschreib ihn doch mal für die Menschen.
Also ich habe am Anfang habe ich gedacht, der hat so ein skandinavisches Gesicht. Also sehr markante Gesichtszüge. Hat so eine Prinz Eisenherz Frisur. Das Kölner Trikot noch blütenweiß. Der Geißbock natürlich draufgenäht. Keine Werbung drauf. Und so dunkelblonde Haare und guckt ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also guckt jetzt nicht so, als ob er sich auf die Saison freut.
Ich sehe das Knibbelbild jetzt von hinten, da steht König Fußball, Spielsaison 72-73, Sammelbild Nummer 102, Rainer Gebauer. Das Farbalbum zum Einkleben aller Farbbilder ist im Handel gegen eine Schutzgebühr von 2 D-Mark erhältlich. Das Album kann auch gegen Voreinsendung von 2 D-Mark inklusive Porto auf das Postcheckkonto 50355 Dortmund beim Verlag bestellt werden.
Postcheckkonto.
Das ist doch geil, ne? Ja, also Rainer Gebauer werden wir später anrufen. Und es wird, ich sag dir eins, das war jetzt noch nicht die Überraschung. Die Geschichte von ihm ist super. Und so viel, die Toilette spielt auch eine Rolle. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Die Toilette. Oder der, ja, doch, doch, die Toilette nach dem Spiel. Ja. So, also das ist eine Geschichte, die wir vorhaben heute. Und wir müssen wie immer auch so ein bisschen nachkehren von unserer dritten Folge. Du, da haben wir richtig viel reingepackt, ne?
Die war echt voll, ja. Und ich glaube, da gab es auch wirklich viel zu staunen. Und wir hatten ja unter anderem auch uns mit den Angstmachern beschäftigt von der Trainerbank. Und einer dieser Angstmacher war ja der Cassius Clay unter den deutschen Trainern. Das war Uwe Klimaszewski.
Der Klima.
Ja. Und ich habe eine Episode, habe ich tatsächlich, weil wir so viel hatten, habe ich eine Episode verschwitzt zu erzählen. Und die ist aber so toll.
Dass ach, das ist dem Herrn Hupe mal passiert.
Ja, es ist ihm mal passiert. Und Uwe Klimaszewski war ja im Saarland viel unterwegs. Ne? 5-mal beim FC Homburg trainiert, den ersten FC Saarbrücken trainiert. Also er war schon echt eine lokale Größe. Und er hat also einmal dann einen jungen Mann gehabt aus dem Saarland von Röchling-Völkling. Und zwar Thomas Remark. Er sagt dir vielleicht noch was. Ehemaliger Bundesliga-Profi, Hertha BSC Berlin. Er kam zum Probetraining, Angreifer. Mhm. Ja, der war in den 80er Jahren, war das eine relativ große Nummer. Und er war immer so auf der Schwelle zum Nationalspieler auch, hat es aber dann nicht ganz geschafft. Und der Klimaszewski bekam den also zum Probetraining. Und was macht der Klimaszewski nach dem Training? Geht in die Dusche, gibt dem Ball, dem Thomas Remark, und sagt, jetzt halt mal den Ball hoch. Und dann haben sie alle angeguckt, warum macht er das? Und der Remark spielt da, also unter der Dusche hielt er den Ball hoch. Und dann wurde der Klimaszewski nachher gefragt, warum haben sie das denn gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, wir sind doch eine regenfeste Region. Ich wollte wissen, ob der auch bei Dauerregen funktioniert.
Nee, echt? Ey, das ist, aber das sind so die ersten Tests. Ich habe mich mal mit Simon Rolfes über sowas unterhalten. Sein Bruder hat ja bei Werder Bremen angerufen und gesagt, hier ist ein Riesentalent, der muss mal zum Probetraining kommen. Also ja, Simon Rolfes wurde ja richtig reingequatscht ins Geschäft. Echt? Und dann kam der tatsächlich mal zu einem Probetraining. Ja, der hat seinen Bruder anrufen lassen. Ja. Das ist schon ein Schlitzohr gewesen. Und dann ging er dahin, ich weiß gar nicht, wer Trainer war, es wird scharf gewesen sein. Und das Erste, was er gemacht hat, war, okay, wir sprinten jetzt über einen halben Platz. Das Allererste, was Rolfes machen musste, und ich dachte, okay, was wie Profitraining? Und da war er vorne mit dabei. Weißt du, was der direkt testen wollte? Ob der schnell genug ist? Hm. Wenn er da nicht vorne mit dabei gewesen wäre, wäre er sofort wieder rausgegangen. Und dann war er ja bei Werder Bremen drin im Kader. Und wann immer ein Neuer kam, hat er scharf, glaube ich, immer erstmal zack über einen halben Platz sprinten lassen. Und wenn der Neue nicht schnell genug war, war der direkt raus.
Klingt irgendwie ein bisschen antiquiert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber auf der anderen Seite, Tempo ist ein Faktor. Das ist klar, wenn du 35-36 läufst, dann geht die Bühne aber richtig auf. Wir sind beim Nachwischen, Burkhard.
Ja.
Du hast mich ja wirklich in arge Bedrängnis gebracht mit Horst Rubesch. Nochmal gefragt, ich kritzel das ja immer hier auf Papiere. War tatsächlich der Verein, den Werner Lorenz trainierte, parallel zu seiner Profitätigkeit bei Rot-Weiß Essen, der SC Westtünnen? Und es war tatsächlich so. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Der SC Westtünnen war also der Verein, wo der als Coach tätig war. Der Lorenz, wir haben ja über die Schleifer gesprochen. Und der hat wiederum Horst Rubesch da entdeckt. Mhm. Und Horst Rubesch mit erst 24 Jahren von Westtünnen zu Rot-Weiß Essen.
So spät.
Mit 24 Jahren, also ein Spätstarter, Horst krass. Rubesch. Ja. Und er ging mit erst 27 zum HSV. Mhm. Und er ist ja eine große Legende, ne? Geht absolut. Ja echt, ja, zum Teil spät los mit dem Fußball. Ein echter Spätstarter, ne?
Ja. Fast über Miro Klose, da war es auch so spät.
Ja, und auch bei Jonas Hector, der auch so ein bisschen an allen möglichen Jugendabteilungen zumindest im U-Bereich vorbei ist und dann auf einmal beim 1. FC Köln groß eingestiegen ist. Ne? Solche Karrieren gibt's dann auch. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
Ja, natürlich. Das ist das, was ich noch nachwischen wollte. Und wir haben ein Versprechen gegeben. Wir reden heute über Liebe. Mhm. Und ich glaube, wenn du könntest, würdest du den Knopf drücken und dich ins Jahr 1930 beamen und in Montevideo sein.
Ja, das stimmt. Also die erste Weltmeisterschaft war eigentlich
so, hast du immer gesagt.
Mit ist ein Kuriositätenkabinett, wie es das danach eigentlich nie wieder gegeben hat. Hm? Wenn alles zum ersten Mal passiert, das ist in der Liebe auch so, dann bleibt es wahrscheinlich am stärksten in Erinnerung. Und das gilt zweifellos auch für die Weltmeisterschaft 1930. Bist du fertig mit dem Nachdenken oder soll ich noch einen Augenblick warten?
Wenn alles beim, ich denke drüber nach, du sagst das einfach so, wenn alles was wie.
Die Dinge, die zum ersten Mal passieren, auch in der Liebe.
Ja.
Ja. die bleiben am stärksten in Erinnerung.
Aber dabei sind wir ja schon seit 107 Jahren jetzt verheiratet.
Ja, das eine schließt so das andere nicht aus.
Ja, aber lass mich doch drüber nachdenken, bitte.
Ja, das ist ein bisschen analog, wie du jetzt denkst.
Ja, ich bin auch analog. Ja, ja gut, also auf jeden Fall 1990. Ich bin übrigens glücklich verheiratet, by the way. Ja. Du auch, oder?
Ja.
Ja, die ist ja jetzt auch hier wieder. Ich meine, wir haben ja auch die Gender-Diskussion in Folge 2 gehabt mit deiner Frau.
Ja, du hast verloren.
Liebe Hörende, es geht weiter.
Ja, liebe Hörenden.
Hörenden?
Hörenden. Hörende. Er muss jetzt den richtigen Fall auch noch raussuchen. Liebe Hörende. Also, es geht weiter. 1930, eine kleine Geschichte. Das Finale zwischen Argentinien und Uruguay. Also die großen Rivalen vom Rio de la Plata hatten es erwartungsgemäß ins Finale geschafft. Und der Schiedsrichter, der ausgesucht wurde, war der Belgier Jean Langenus. Ja, ein großgewachsener, unparteiischer.
Langenus?
Langenus, ja.
Okay.
Ja, nicht dicke Nüs, sondern Langenus.
Sven, auf dem bleibst du sitzen, da sage ich jetzt gar nichts.
Weil du einfach auch, du bist so primitiv mitunter, ja, das ist erschreckend.
Ja, ich finde es auch geil. Das ist eine neue Freiheit, die man sich dann erarbeitet. Also Langenüs.
Ja, der Langenüs. Also Endspiel zwischen Argentinien und Uruguay, die großen Rivalen. Und der Langenüs sagte sich, Alter, die bringen die Knarren mit ins Stadion, ja, die schießen ja vor Freude in die Luft und ich bin nachher der Depp, der das Finale pfeift. Also
mit scharfer Munition?
Mit, ja, keine Ahnung, ich nehm's mal an, also Platzpatrouille, was brauchst du in Südamerika? Ja,
ich finde das schon scheiße, als Schiri da zu stehen, haben alle irgendwie
so, Knarren. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich mache das nur erstens Fluchtweg, ja, aus dem Stadion raus, auf einer geheimen Route.
Ey, das ist wie ein Knatterton hier.
Zum Hafen hin, wo ein Fluchtschiff bereit liegen muss, nur für mich und die Schiedsrichter. Außerdem brauche ich jeweils ein Wachbataillon hinter jedem Tor, das quasi das Spielfeld beschützt. Und am allerwichtigsten, und das kannte man damals überhaupt gar nicht, müssen alle Zuschauer zu Beginn des Spiels, also bevor sie ins Stadion kommen, kontrolliert werden. Und zwar von Kopf bis Fuß, weil ich einfach überleben will, hat der Langenüs gesagt. Und er hatte einen richtig guten Riecher, der Langenüs. Ne, hätte auch Lange Nas heißen können, aber hieß er Langenüs. Und man stellte also tatsächlich 1600 Revolver fest am Eingang.
Echt?
Ja, die konntest du nach einer Garderobe wieder abholen, aber die waren erstmal weg. Ja, und da hat
Knarren und Gewehre.
Ja, und man hat das alles am Ende auch nicht gebraucht, weil ja Uruguay mit 4-2 gegen Argentinien gewann, wie du weißt.
Wie abgefahren ist das denn, ey? Dieser Langenüs. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, damit sind wir aber nicht durch mit der WM 1930, Burkhard, ne?
Nein, das ein oder andere gibt es schon noch zu erzählen.
Aber es gibt natürlich so viele Folgen noch von Jogo Bonito. Aber das ist der Stoff, aus dem das Ganze hier ist, ne? Mhm. Jetzt, mein Kaffee ist alle, aber...
Soll ich noch einen machen?
Würdest du das machen?
Ich würde das machen, ja.
Ich halte mal an. Danke, Burkhard.
Ja, total gerne, Sven.
Das klang jetzt aber... Das sind Szenen einer Ehe hier jetzt langsam. Ja,
ja, man muss auch einfach irgendwann merken, wann es genug ist, Sven. Das sage ich meinen Kindern auch immer.
Wir gehen der Liebe auf den Grund im Fußball heute in unserer Folge. Und,
für immer und dich.
Für immer und dich. Rio Reiser. Für immer und dich. Da geht es ja um Treue. Und ich finde, man ist, wenn man sich dem Thema nähert, ganz schnell bei Leuten, die man immer damit in Verbindung bringt. Mhm. Uwe Seeler zum Beispiel.
Ja, absolut, ja.
85 jetzt. Mhm. Uns Uwe, also unser Uwe und uns sagt man im Norden, deswegen uns Uwe. Witzig war ja auch, dass die Fans von St. Pauli euch Uwe dann immer gesagt hat, ne? Ja, die haben euch Uwe gesagt.
Ist das so?
Ja, klar.
Das wusste ich nicht. Ist das
wirklich so? Der heißt bei den Fans von St. Pauli euch Uwe. Ja. Ja, ist ja klar.
Ja.
Uwe Seeler.
Ja, Alter, ich verstehe das schon, aber ich wusste es nicht.
Ja, das ist einfach lustig. Ja. Uwe Seeler war seinem Hamburger Sportverein sehr, 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 sehr treu. Aber ein Spiel machte er dann, es war noch ein Sponsorspiel nach seiner Karriere in Irland. Ne? Irland. Mhm. Und das wurde gewertet und der wusste es gar nicht. Da hat seine Mannschaft verloren, aber er hat ja trotzdem noch ein Tor gemacht.
Mhm. Die Geschichte kannte ich tatsächlich. Ja, er ist einmal untreu gewesen.
Ja, er hat natürlich unfassbar viele Spiele. 476 für den HSV, dabei 404 Tore erzielt. 72 Spiele für die Nationalmannschaft, was damals echt sehr, sehr viel war. Mhm. Ne? Dabei 43 Tore erzielt. Und
weißt du, was das Problem war, warum die damals noch nicht so viele Länderspiele hatten? Weil es dann noch keine Nations League gab.
Aber was streust du immer wieder Salz in meine Wunden? Die verheilen immer wieder und dann habe ich dich... Ja, Wahnsinn. Uwe Seeler war natürlich seinem Hamburger Sportverein durch und durch treu. Von 53 bis 72, das ist schon eine lange Periode, ne? War da wahnsinnig oft im Norden Meister. Und ihn verbindet man natürlich mit Liebe und mit Treue. Und legendär ist natürlich das Angebot über 1,2 Millionen D-Mark, damals eine unfassbare Summe, die ihm Inter Mailand angeboten hat. Und er hat gesagt, nein, nein, ich bleibe hier in Hamburg. Und sein Vater hatte ihn ja zum HSV geschickt, sein Bruder auch. Und er blieb seiner Mannschaft treu und er ist bis heute eine absolute Legende geblieben, Uwe Seeler. Und Fritz Walter ist der andere, den man immer direkt nennt, finde ich bei diesem Thema. Ne? Von 38 bis 59 beim ersten FC Kaiserslautern. Ich finde, wir müssen uns auch mal echt um Kaiserslautern kümmern. Das ist ein, ich, jedes Mal, wenn ich daran denke, denke ich so, ja, das ist eigentlich fast der Ursprung des deutschen Fußballs, ja. Mit so vielen Spielern, die beim Wunder von Bern eine maßgebliche Rolle spielten. Und Fritz Walter natürlich eine ganz, ganz große. Und nach seiner Karriere, das finde ich auch witzig, habe ich festgestellt, dass die echt Geld gemacht haben mit Autogrammstunden. Also die wurden dann gebucht, ne? In Kaufhäusern und saßen da stundenlang und man fragt sich, wie machten die damals eigentlich das Geld nach ihrer Karriere, wie konnten sie da den Rahmen abschöpfen und da haben sie für Firmen, irgendwie Technologieunternehmen, Saba oder so, sich dann da hingesetzt und dann Autogrammstunden gemacht und so wurden die dann
bezahlt. Fritz Walter hat, glaube ich, auch eine Platte aufgenommen, die ganz furchtbar ist.
Ja, ja, und er hat auch mit seiner Frau eine Waschstube, also eine Wäscherei gehabt, wo Textilien rein, mit Italia. Treue spielt auch eine ganz große Rolle bei Uwe Seeler und bei Fritz Walter. Und ich will ja in Jogo Bonito immer wieder zu einem neuen Punkt kommen. Wir können ja jetzt über die beiden sprechen und einen großen Kranz um sie legen. Ich finde aber, und das ist mir aufgefallen, wenn ich so in deren Karriere gucke, sag mal, wie oft ist Uwe Seeler deutscher Meister geworden?
Also wenn du mich jetzt so von hinten durch die Tür fragst, dreimal.
Einmal.
Einmal nur.
1960. Und wie oft hat er den DFB-Pokal gewonnen? Einmal, komm, also ich kann es dir ja sagen, also er hat echt ziemlich wenig Titel geholt, mit der Nationalmannschaft ganz genau keinen. Ne? Uwe Seeler, eine absolute Legende, wird aber einmal deutscher Meister mit dem Hamburger Sportverein, holt einmal den Pokal. Fritz Walter, Weltmeister, okay, aber mit Kaiserslautern, man müsste ja meinen, ja, die waren doch bestimmt 3-4 Mal deutscher Meister und mehrfach Pokalsieger, zweimal deutscher Meister. Ne? So und jetzt.
Aber immerhin Weltmeister.
Heute hast du ja Spieler bei Bayern München, die werden am Ende ihrer Karriere sagen, ja, ich war 10-mal deutscher Meister oder 8-mal deutscher Meister und 6-mal Pokalsieger. In dem Fall würde ich fast sagen, dass wenige Titel für diese beiden Legenden ja ein Gütesiegel für den damaligen Fußball sind.
Also ich glaube, das kann man tatsächlich so sehen. Und ich gehe da komplett mit, dass natürlich bei den Bayern jetzt im Extremfall schon dann so einer gewissen Beliebigkeit unterworfen ist. Und dass aber gerade Fritz Walter und Uwe Seeler natürlich auch für ein, ja, für ein, so ein Bedürfnis erfüllt haben bei den Fans. So ein tiefes Verlangen nach Beständigkeit und nach Treue und sozusagen nach Identifikationsmöglichkeiten, die es vielleicht heute gar nicht mehr so ausgeprägt gibt. Und die beiden haben das natürlich exzellent ausgelebt und hatten, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Beweggründe. Fritz Walter zum Beispiel ist ja durch die Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkrieges gescheucht worden mit schweren Erkrankungen und musste da im Kriegsgefangenenlager in Rumänien wirklich um sein Leben fürchten. Und der Fußball hat ihn damals quasi gerettet und er war froh, dass er dann endlich wieder zu Hause war und wollte dann da auch nicht mehr weg. Ne? Und bei Uwe Seeler, ich glaube, der ist einfach so zutiefst ein Hamburger gewesen oder ein Norddeutscher gewesen, dass es für ihn gar nicht in Betracht gekommen ist, irgendwo anders hinzugehen. Und damit haben sie natürlich auch etwas verkörpert, was viele Fans ähnlich empfunden haben. Und haben dann natürlich da so eine Identifikationsfläche geboten, die es vielleicht heute gar nicht mehr so geben kann. Weiß ich nicht.
Ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass es damals Menschen wahrscheinlich in Hamburg gab, die in ihrem Leben mal nach Bremerhaven gefahren sind, mal nach Kiel gefahren sind und das war's dann. Mhm. Also meine Großeltern in Schweden sind nach Deutschland gefahren. Die letzte Reise meines Großvaters war dann ein Flug nach Tunesien und das war's. Und nach Norwegen fuhr man ganz selten, weil die Norweger konnte man nicht leiden. Mhm. Also man war natürlich begrenzter, beschränkter, ich sag mal geografisch. Mhm. Vielleicht ist das einer der Gründe. Man war nicht so vernetzt, es war nicht so globalisiert. Aber deswegen auch konnte man die Menschen Regionen zuordnen. Das hat dem Fußball, finde ich, total gut getan.
Also ich merke das bei unserem kleinen Dorfverein, den wir hier haben, der mittlerweile sehr erfolgreich spielt, auch deshalb, weil er einen ganz tollen Trainer hat.
TuS Königsdorf.
Einen ganz jungen Trainer, Albert Deuker heißt er. Und der ist einfach nicht nur Trainer, der könnte vermutlich auch im bezahlten Fußballtrainer sein, weil er wirklich ein ausgewiesener Fachmann ist. Und weißt du, was der jetzt macht? Der hat jetzt quasi die Jugendabteilung mit übernommen, die Ausbildungsabteilung und der sitzt am Wochenende, ich habe den jetzt am Wochenende erlebt, am Vormittag am Grill und macht die Würstchen und dann kommen die Spieler und holen sich das Würstchen im Brötchen. Und mein Kleiner hat zu mir gesagt, du, das wäre ja so, wenn ich jetzt in Dortmund wäre, als wenn Marco Rose für mich eine Bratwurst braten würde.
Ja, das ist so. Ich unterhalte mich ja mit vielen Menschen bei Einfach Fußball, dem Fußball-Podcast von WDR 2. Also mit Leuten, die zum Teil sehr viel Geld haben, sehr viel erlebt haben, sehr große Titel geholt haben, die kaum vor die Tür gehen können, ohne irgendwelche Selfies mit Menschen machen zu müssen. Und das fällt mir auf. Es sind immer die ganz einfachen Dinge, die einen glücklich machen. Also je mehr Menschen ich kennenlerne, die im Showgeschäft sind oder sehr bekannt sind, stelle ich fest, auch die suchen das Glück im Kleinen. Und wir alle versuchen das Glück auch in der Liebe zu finden und zu konservieren, zu erhalten, Burkhard. Ja. Und du bist der Mann, der so fürs Internationale zuständig ist, hier bei Jogo Bonito, das schöne Spiel.
Ja.
Für dich geht's heute ins Ausland, ne?
Ja, ausnahmsweise mal nach Südamerika.
Was denn?
Ja.
Echt?
Ja.
Warum? Kaum.
Ja, pass auf. Es geht nach...
Aber nicht unter dem Wasserfall mit Garincha und so.
In Pau Grange. Großer Schwanz. Die Ortschaft heißt wirklich, ich habe es nochmal nachgeguckt.
Peter Neure hat mich übrigens darauf aufmerksam gemacht, der hört den Podcast sehr gerne, Peter. Hat mir gesagt, ja, überragende Geschichten da auch von Burkhard und so, aber das mit dem großen Schwanz hat ihm nicht gefallen. Hat mich gewundert, aber das fand der, hat er gesagt, das muss doch nicht sein, Jungs. Ich fand das witzig mit dem großen Schwanz.
Ja, aber wieso? Es ist ja so.
Ja, Peter, wenn du das jetzt hörst, wir halten uns nur an
Peter, ich hab
Fakten,
mir das,
Fakten, Fakten.
Das weißt du doch, Sven ist der, nicht ich. So. Und jetzt kommen wir.
Ich reiß dir die Maske runter, Junge.
So, pass auf, jetzt kommen wir, die Geschichte wird Peter Neururer auch noch nicht kennen, in die frühe Phase des 20. Jahrhunderts.
Also, wir müssen ihn schon einmal einladen, finde ich, hier zu einem Frühstück.
Ja, absolut.
Aber dann müssen wir versuchen, 10 Minuten von einer Stunde dann zu reden.
Wir beide.
Ja.
Zusammen.
Müssen wir schaffen. Sollen wir hier eine Uhr dann hinstellen? Ob wir das schaffen?
Wir können das versuchen. Ich halte das für fast ausgeschlossen. Ich möchte das auch gar nicht.
Wenn Peter wir legen das mal als in unseren Ideenkasten, okay? Ja. Den Peter hier zum Frühstück einzuladen. So, also Entschuldigung.
Also wir gehen ins Jahr 1918, okay? Südamerika.
Mitten im ersten, nee, kurz nach dem ersten.
Kurz Weltkrieg. Nach dem ersten Weltkrieg, Südamerika. Also die Geschichte läuft oder spielt noch in einer Zeit, wo der Krieg gerade in der entscheidenden Phase ist in Europa, aber ist halt weit weg von Südamerika natürlich. Ne? Wir sind in Montevideo und wir sind beim Club Nacional. Und dieser Club wird damals maßgeblich geprägt von einem Spieler. Aber weißt du was, bevor ich das erzähle, Sven, ich brauche einfach jetzt Musik. Ja, besser.
Schellack.
Schellack-Platte 1918. Und wir reden über Nacional Montevideo. Und geprägt wird dieser Club von El Indio, dem Indianer. Der hieß so, das war sein Spitzname, Abdon Porte. Ja, der hatte so ein ganz markantes Gesicht und wurde El Indio genannt. Und dieser Spieler, ein Abwehrspieler, der auch im Mittelfeld unterwegs gewesen ist, war der Kapitän von Nacional und gewann mit seiner Mannschaft insgesamt 19 Titel. Ja, nationale Meisterschaften, regionale Meisterschaften. Die waren ungeheuer erfolgreich. Und dann kam ein Spiel, in dem er quasi einen Fehler seines Mitspielers ausbessern wollte und sich dabei schwer verletzte am Knie. Fiel danach monatelang aus, kam zurück und wollte natürlich die Position wieder einnehmen, die er in seinem geliebten Club immer ausgefüllt hat. Und merkte aber, es geht nicht mehr so richtig. Er kann 100% nicht mehr erreichen. Und der Verein musste handeln und besorgte sich Ersatz für diese Position von Abdon Porte. Und er nahm das auch klaglos hin, weil er war ja Kapitän dieser Mannschaft und sah dann, sein Ersatzmann machte das gut. Und er merkte, meine Zeit geht zu Ende bei Nacional. Ja, hat es dann nochmal versucht und bekam noch ein Spiel gegen einen Club, der den schönen Namen Charlie FC besaß, also FC Charlie. Und Nacional gewann dieses Spiel mit 3-1 und zwar am 4. März 1918 mit 3-1. Feierte danach groß im Clubhaus bis tief in die Nacht hinein. Abdon Porte verabschiedete sich mit ernstem Gesicht, so wie er eben war, von seinen Mitspielern, von seinem Trainer, von den Verantwortlichen und alle dachten, er geht jetzt nach Hause. Machte er aber nicht. Er ging ins Parkstadion, das Stadion von Nacional, und ging in den Mittelkreis und am nächsten Morgen, als sozusagen der Hausmeister des Stadions, Severino Castillo, das Stadion aufschloss und mit seinem Hund unterwegs war, stürzte sich der Hund in Richtung Anstoßkreis und beschnupperte ein großes Bündel Mensch. Und da lag Abdon Porte auf dem Rasen und war tot. Hatte sich in der Nacht mit dem Revolver ins Herz geschossen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, für seinen geliebten Verein nichts mehr tun zu können, und hielt in der anderen Hand noch einen Abschiedsbrief, indem er die Vereinsverantwortlichen darum bat, sich um seine Familie zu kümmern, so wie er sich um den Verein gekümmert hat. Und dieser Abdon Porte ist also an der Liebe für seinen Club zugrunde gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das besonders Tragische war, dass eigentlich auch seine Hochzeit geplant war. Er wollte 3 Monate später eigentlich seine normale, in Anführungszeichen, Liebe heiraten. Aber der Schmerz über das, was er verloren hatte bei seinem Club, war so unerträglich geworden, dass er sich das Leben genommen hat. Und bis heute wird er gefeiert bei Nacional. Es gibt auch eine Tribüne, die nach ihm benannt worden ist. Und er gilt heute noch in der Vereinsgeschichte von Nacional als einer der großen, der tragischen Helden.
Wow, Burkhard. Ja. Ich kriege das jetzt nicht so richtig direkt verpackt, aber das muss es auch nicht immer sein.
Nee, es ist auch zum Glück eine einzigartige Geschichte, ne? Aber es ist eine Geschichte, die auch Schriftsteller inspiriert hat. Zum Beispiel Eduardo Galeano, uruguayischer Schriftsteller, der schrieb dann in der Geschichte Tod auf dem Fußballplatz. Um Mitternacht schoss er sich mitten auf dem Platz, wo er einst so geliebt und gefeiert worden war, eine Kugel ins Herz. Alle Lichter waren ausgeschaltet. Niemand hörte den Schuss. Man fand ihn bei Tagesanbruch. In der einen Hand hielt er den Revolver, in der anderen einen Brief.
Ja, die Liebe.
Die Liebe. Was die Liebe mit uns anstellt.
Sie nimmt uns an die Hand und führt uns in alle möglichen Winkel, in die hellen Ecken des Lebens und auch in die sehr düsteren. Und ihn hat die Liebe zum Ende geführt. Ja? Tragisch. Ja. Tragische Geschichte, die du da erzählst. Was hältst du davon, wenn wir das Ganze jetzt in eine ganz andere Richtung mal drehen? Wir drehen auch den Globus und kommen mal nach England. Denn es wird auch gelacht in Jogo Bonito. Jetzt hast du eine völlig irre Geschichte. Ich kenne sie zwar nicht in Gänze, aber ich ahne, es geht bei dieser Liebesgeschichte darum, dass endlich der Knoten platzt und man jemanden liebt, weil er etwas eigentlich gar nicht kann und gar nicht macht. Und dann passiert's und schon ist Humor im Spiel und schon gehen einfach Wünsche in Erfüllung, die Sterne fallen vom Himmel. Ja. Ist das so eine Geschichte?
Ja.
Irgendwie schon, ne?
Man könnte meinen, du hättest da schon mal was von gehört. Von Tony Hibbert.
Tony Hibbert!
Tony Hibbert, Abwehrspieler des FC Everton. Wer Tony Hibbert nicht kennt, und das werden die meisten von euch sein, liebe Hörende, Tony Hibbert muss man sich als kompletten Gegenentwurf zu David Beckham vorstellen. Also, wenn du das Gegenteil von Beckham dir vorstellst, dann hast du Tony Hibbert
vor Augen. Also zurzeit ist alles, was das Gegenteil von Beckham ist, für mich sehr erstrebenswert. Ja. Er ist ja jetzt auch Repräsentant von,
Katari.
Ja, wir müssen irgendwie was, wir müssen, hier im Revier ist das doch so, die Schalker sprechen immer von Lüdenscheid und die Dortmunder Herne von Herne. Können wir irgendwas für Katar finden?
Ja, müssen wir suchen.
Bis zum nächsten Mal.
Vielleicht, das wäre ein Vorschlag für euch.
Bis zum nächsten Mal habe ich was gefunden. Ja, nein, oder wir fragen die Leute, die uns zuhören. Gebt uns doch mal Vorschläge. Was sagen wir statt Katar? Das wäre mal eine coole Aktion.
Krebsgeschwürtes Fußball, das würde mir jetzt spontan wieder
einfallen. Aber damit zitierst du wieder den 20er, ja. Den ehemaligen DFB-Präsidenten. So, also
Tony Hibbert.
Back to Tony Hibbert.
Tony Hibbert, also optisch das krasse Gegenteil zu David Beckham. Ja, also
er sieht so aus wie ich, oder was?
Ja, man kann da schon Parallelen feststellen. Also hohe Stirn.
Ja.
Ja, eine Haarfarbe, die sich zwischen blond und rot nicht entscheiden kann. Mhm. Ja, und einfach so ein Gesicht, das immer latent so an Überforderung erinnert.
Aber stark in der dritten Halbzeit.
Absolut. Und vor allen Dingen einer der Spieler auf dem Platz, der immer den weitesten Weg zum Torjubel hat, weil er immer am weitesten weg ist. Ja, die gibt's ja.
Ja,
die Abwehrspieler, weißt du, die stehen immer 80 Meter entfernt, wenn die da vorne die Buden machen oder eben nicht machen. Das sind immer die Letzten, die zum Torjubel kommen. Mhm. Und so einer ist Tony Hibbert gewesen vom FC Everton, der natürlich in all seinen Premier League Spielen, und es waren fast 300, nie ein Tor geschossen hat. Nie. Und dann gab es also irgendwann, als er ein Jubiläum hatte und 10 Jahre da war beim FC Everton, gab es ein Freundschaftsspiel gegen AEK Athen. Ihm zu Ehren. Und die Fans wussten, okay, das wird ein besonderer Abend. Und das, du kennst ja auch das Stadion Goodison Park, ein großartiges Stadion. Wir waren ja beide schon da und haben da schon
sehr enge Holz,
ganz enges, ja, ganz toll, also, mit auch mit so Holzpfeilern auf der Haupttribüne und ja, so. Tolles Stadion. Und in diesem Stadion, also an einem Juniabend, das Freundschaftsspiel gegen Athen. Und die Fans hatten vorher schon angekündigt, wenn Tony Hibbert ein Tor schießt, dann stürmen wir den Platz. Und was soll ich sagen? Eine Viertelstunde vor dem Ende, es gibt Freistoß für den FC Everton und dann passiert das hier.
It is Tony Hibbert! A moment we never thought we'd see. Tony Hibbert scores for Everton.
The man who was born in Evertonian. Er hat getroffen.
Er hat getroffen. Der Moment, von dem wir dachten, dass wir ihn nie erleben würden, ruft der Reporter. Tony Hibbert erzielt ein Tor. Ein furchtbares Tor. Nur möglich, weil die Freistoßmauer der Athener aus unerklärlichen Gründen zusammengebrochen war vor der Ausführung des Freistoßes. Und der Torhüter aus unerklärlichen Gründen diesen Ball, den er eigentlich festhalten muss, nicht erreicht. Aber scheiß drauf. Das Tor
ist wirklich scheißegal. Ja, Hauptsache, er hat's gemacht.
Es ist das 4:1. Und natürlich strömen die Fans also auf den Platz. Ja, und wie das in England so ist, sie halten sich dann daran, dass sie quasi nur kurz zeigen, hey, wir sind da, wir machen das wahr. Und was ich echt toll finde, die haben dann sofort auch einen Gesang parat.
Oh, Tony Hibbert.
He scores when he wants. Ist das geil.
Ja.
So klingt Liebe.
Absolut. Und danach haben sie dann die Fans des FC Everton auch natürlich noch T-Shirts drucken lassen. Und da stand dann drauf, I was there when Hibbo scored. Ich war dabei, als Hibbo ein Tor geschossen hat. Und ich finde es einfach großartig.
Liebe, unser Thema in Jogo Bonito. Und ich habe gesagt, Burkhard, ich will mal so ein bisschen erklären den Menschen, die vielleicht auch nicht im Fußballwesten zu Hause sind oder in der Geschichte. Wir hatten ja in Liga Live auf WDR 2 die Idee, das Spiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen zu übertragen. Viertliga-Fußball am Samstagnachmittag. An dem Nachmittag waren bei diesem Spiel mehr Zuschauer als bei der parallel laufenden oder ein bisschen später laufenden Begegnung von Wolfsburg, ich glaube gegen Gladbach war das?
Ja.
Ich glaube, so war es, ne? Und da waren echt sehr viele und du warst auch im Stadion bei Rot-Weiß Essen. Da gibt es ja das Museum im neuen Stadion, die sind ja umgezogen, so ein paar Meter weiter haben die ein neues Stadion gebaut. Ich war auch mal da, ich finde, das ist recht gut gelungen.
Nee, das Stadion ist noch an derselben Stelle, die haben nur die Tribünen haben sie verändert.
Ja, so ein paar Meter ist es woanders, das weiß ich, ja. Also nicht exakt auf den Grundmauern des alten Stadions gebaut, so ein paar Meter weiter.
Die vier Tribünen stehen ja jetzt auch quasi alle einzeln für sich.
Ja, genau. Und wenn man als Spieler da hochkommt, dann geht man vorbei an so einem bronzenen Knie von Penny Islacker. Ne? Penny Islacker, der mit einem Knie, was kaputt war, im Finale um die deutsche Meisterschaft gespielt hat. Das ist eine absolute Legende von Rot-Weiß Essen. Und wenn Menschen das jetzt hier hören bei Jogo Bonito, will ich denen einfach erklären, warum es, wenn man mit Fans von Rot-Weiß Essen spricht, warum es so ist, dass dann auf einmal die Augen leuchten und große Liebe im Spiel ist. Na, ist doch so.
Absolut,
oder?
Ja.
Rot-Weiß Essen nehmen wir sehr ernst als Verein. Das ist ein Verein, der einmal deutscher Meister geworden ist, einmal Pokalsieger. Und die große Zeit begann in den 50er Jahren. Und das ist ja etwas, also wenn Vereine heute noch groß sind, aber in den Niederungen spielen, dann lohnt es sich in die Geschichtsbücher zu gucken. Bei Kaiserslautern findest du natürlich tolle Spiele, tolle Spieler. Und dieses Finale der deutschen Meisterschaft 1955 fand ausgerechnet statt zwischen Rot-Weiß Essen und dem ersten FC Kaiserslautern. Kaiserslautern war der Favorit bei diesem Finale in Hannover vor 76.000 Zuschauern. Für Kaiserslautern spielte Fritz Walter, wir haben über ihn gesprochen, Horst Eckel, Werner Kohlmeier, Werner Liebrich. Ottmar Walter war da nicht dabei, er war verletzt. Und im Trikot von Rot-Weiß Essen Helmut Rahn, aus dem Hintergrund, müsste er schießen. Deutschland war ja gerade ein Jahr Weltmeister. Das war also das Who is Who des deutschen Fußballs bei diesem Finale. Mhm. Wir reden von Rot-Weiß Essen
und
gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja. Ich stelle mir gerade vor, jemand ist 25, hört diesen Podcast und denkt, ey, was erzählen die da? Mhm. So war es aber. Ne? Und Helmut Rahn war ja gekommen dorthin von den Sportfreunden Katernberg. Aus Essen, Stadtteil von Essen ist Katernberg, ging es nach Rot-Weiß Essen. Wir haben ja über diese Regionalisierung gesprochen, das war eben damals ein bisschen anders. Und Trainer, das will ich noch loswerden, dieser Essener war Fritz Cheppern, der war 2 Jahre da, aus dem Schalker Kreisel. Von Schalke 04 war er rübergekommen. Heute verbindet diese Vereine Schalke und Rot-Weiß Essen absolute Feindschaft, muss man sagen. Wir kommen zu diesem Finale. Ich habe das mal mitgebracht, wie das klang. Wieder mit dieser Musik, die dich immer wieder anschiebt. 1955.
Sie sehen das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1955. Der erste FC Kaiserslautern tritt gegen Rot-Weiß Essen an. Kaiserslautern im blauen Dress, Essen wie gewohnt in Rot-Weiß. 17 Minuten sind gespielt.
In Blau?
Eine Bombe von Rahn und im Drehen schießt Islaker zum Ausgleich ein.
Eine Bombe von Rahn. Lautern in Blau.
Weiß Essen hat jetzt die Einstellung zum Gegner gefunden und wird dem Südwestmeister gefährlich. 23. Minute. Rahn flankt Kopfball von Röhrig 2:1 für Essen. Zweite Halbzeit. Die Lauterer haben sich gefangen und gehen jetzt dran. Vor dem Essener Tor. Render gibt nach innen zu Liebrich, der hebt den Ball vors Tor und Wenzel köpft ein. In der 37. Minute kommt es zu dem heiß umstrittenen Tor der Essener. Hermann flankt, Islaker hechtet und stößt den Ball ins Tor. Hölz protestiert auf Abseits. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an. 4:3 für Essen. Bei diesem Ergebnis blieb es. Und die deutsche Fußballmeisterschaft 1955 geht damit zum ersten Mal nach dem Kriege an einen Westmeister. Begeistert empfängt Essen seinen neuen Fußballmeister.
Wirtschaftswunderzeit. Essen war auf den Beinen. 100.000 empfangen ihre Helden. Es gibt fantastische Bilder vom Umzug in der Stadt. Penny Islaker verletzte sich in diesem Spiel am Knie, humpelte nur noch rum, machte aber 3 Tore und dann den entscheidenden Treffer. Zum Glück gab es kein Video. Also ich habe mir die Bilder angeguckt. Also das Gefühl ist schon so, dass der 2 Meter im Abseits steht. Mhm. Ja. Aber so war es dann eben. Sie haben gewonnen. Ne? Und 2 Jahre zuvor dem DFB-Pokal geholt gegen Alemannia Aachen. Und wenn man dann guckt, da haben Islaker und Rahn die Tore für Essen erzielt. Und weißt du, wer für Aachen gespielt hat? Jupp Derweil.
Jupp Derweil, ja. Mhm.
Der war aus Aachen, mhm, ne? Und war später Bundestrainer. Ich finde, das ist das Schöne an Jogo Bonito, wenn man so ein bisschen in die Geschichte eintaucht, dann steckt man wirklich so die Puzzleteile zusammen. Das ist also die große Zeit. Man dachte in Essen, das geht jetzt immer so weiter, aber das war eben nicht so. Das waren die einzigen Titel und insgesamt müssen wir sagen, als dann die Bundesliga gegründet wurde, war Essen nur zeitweise ein Gast. Hatte einen fantastischen Spieler, zum Beispiel mit Ente Lippens, der ja wahnsinnig viele Spiele da gemacht hat. 327. Der ja gegen Berti Vogts die lustigsten Duelle hatte. Er hat mal gesagt, ich habe den Popo einfach rausgestreckt, den Ball konnte er mir nicht abnehmen und Berti mit seinen kurzen Beinen kam einfach nicht ran. Mhm. Ente, weil er so einen Watschelgang hatte. Ja. Und das Stadion an der Hafenstraße war einfach legendär. Ich meine, ich habe mal so einen Torjubel mitgebracht, wie das klang, wenn Essen getroffen hat in den 70er Jahren. Hörst du das? Mhm. So klingt das nicht in Wolfsburg heute, wenn die treffen. Da geht sofort die Lichtorgel an und irgendwas wird eingespielt. Das ist wirklicher Jubel in Essen. Ne?
Es ist völlig ungewohnt, weil gar keine Musikeinspieler kommen.
Es ist einfach grenzenlose Freude und Jubel. Und ich habe dann, also die haben 6 Jahre in der Bundesliga nur gespielt, sind immer wieder auf- und abgestiegen. Und trotzdem sind die Fans immer ihrer Mannschaft treu geblieben. Wir wünschen uns, glaube ich, beide, dass Essen wieder, also mindestens mal in die zweite Liga kommt. Mhm. Ich würde sagen, das ist emotional das Jagdrevier von Rot-Weiß Essen. Stell dir das mal vor, Rot-Weiß Essen gegen St. Pauli, was wären das für Spiele, ne? In den 70ern hat dann ein Fan sich geäußert, und ich finde, das könnte man heute genauso einspielen, wenn wir über Liebe reden. Warum lieben nicht alle den FC Bayern München? Warum lieben nicht demnächst alle Manchester City? Mhm. Oder Paris Saint-Germain? Oder Red Bull Leipzig, sagen wir es doch, wie es ist. Hier kommt eine Erklärung eines Fans aus Essen, der ist relativ jung, aus den 70er Jahren, wie das denn so ist.
Also ich weiß nicht, ob man das erklären soll, aber bei Rot-Weiß, da ist, wenn die ist nicht wie eine Mannschaft, die verliert und die gewinnt, also manche Mannschaften gewinnen nur wie Gladbach, Bayern und so, die sind halt immer oben, da kann man irgendwie keine Niederlage mitmachen. Und das ist überhaupt, wenn man richtig Fan ist, dann ist man seelisch und ganz anders dabei, dann kann man auch Niederlagen einstecken.
Ja, reden wir da auch wieder von Liebe? Ich glaube schon, ne?
Ja, also das ist ja schon für junge Jahre eine ganz weise Sicht auf die Dinge des Lebens, auf den Fußball. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, es gibt einen Schriftsteller, auch aus Südamerika, Sakeli heißt der, der sagt, wenn du das erste Mal quasi Tränen für deinen Verein verloren hast, dann bist du nicht mehr zu retten, dann gibt es keinen zurück. Also du kannst was gewinnen, aber dann heißt es nicht, dass du wirklich schon auch Anhänger dieses Vereins bist. Aber wenn du das erste Mal was verloren hast und darüber Tränen vergossen hast, dann gibt es keinen zurück mehr. Und ich glaube, da ist was Wahres dran.
Eine Sache muss ich noch sagen zu Rot-Weiß Essen, weil Liebe kann auch dann in eine falsche Richtung gehen. In eine morbide Richtung hast du eben eine Geschichte, die ja eigentlich fürchterlich tragisch ist. Mhm. In Essen hatte man auch Gewaltprobleme und hat im Fußball natürlich immer wieder welche. Und dann fragt man sich schon, hey, was geht in euren Köpfen ab? Dann ist Liebe falsch interpretiert, falsch kanalisiert. Mhm. Die Westkurve. 13. Februar 1971, die Bayern spielen in Essen in der Bundesliga und es kommt ein Messerwurf auf den Platz, ein Brotmesser fliegt auf den Platz und da unten steht Sepp Maier, der nicht getroffen wird, aber der zum Schiedsrichter hingeht und sagt, hier ist ein Messer. Mhm. Was natürlich ein Skandal seiner Zeit war und mit nichts zu tolerieren und zu dulden ist, aber das war im Prinzip auch eine Frucht dieser Liebe, die dann eben sehr, sehr bitter war. Das war ein 17-jähriger Gymnasiast, der dann eben ein Brotmesser geworfen hat.
Der Mann ist sogar rausgefiltert
worden. Den haben sie rausgefiltert bekommen und er war natürlich dann aufgelöst und es war ja zum Glück nichts passiert, aber auch solche Szenen gab es da und in den 70er Jahren bei Rot-Weiß Essen mit dieser Westkurve diverse Probleme. Das war ja im Fußball so und ist bis heute zum Teil ja immer noch so geblieben. Und um den Laden da abzuschließen mit Essen, Essen stieg als Letzter am Ende der Saison ab. Bayern München gewann zwar dieses Spiel mit 3:1, aber Borussia Mönchengladbach wurde deutscher Meister. Rot-Weiß Essen. Mhm.
Ja, also eigentlich könnten wir jetzt auch schon fast zu deinem, ich bin ja immer noch ungeduldig, weil du ja noch eine Überraschung hast für mich, ein Überraschungsgesprächspartner.
Ich bin total gespannt, ob das klappt. Mein Handy liegt hier. Ja. Alles ist Bluetooth-Schnittstelle, haben wir auch. Derjenige, den wir anrufen, der ist, glaube ich, mit seiner Frau auf dem Golfplatz jetzt. Mhm.
Aber wenn wir über Liebe sprechen, dann sprechen wir irgendwie auch über Treue. Wir haben über Seeler und wir haben über Fritz Walter gesprochen. Und ich habe ja noch ein bisschen was über Charlie Körbel mitgebracht.
Der ewige Charlie.
Der treue Charlie. Mhm. Ja, und Eintracht Frankfurt. Und natürlich, also alle, die hier zuhören und das bis jetzt durchgehalten haben, auch diese vierte Folge von Jogo Bonito, wissen natürlich, Rekordspieler der Fußball-Bundesliga, mehr als 600 Einsätze für Eintracht Frankfurt, 20 Jahre Profifußball und nur bei einem Club.
Ich habe den übrigens gesehen im Olympiastadion.
Ach, jetzt vor kurzem erst?
Vor kurzem erst. Ich habe ja mein Tippspiel bei der 2 und dann fahren wir immer am Ende einer Saison zum DFB-Pokalfinale und du erinnerst dich, Eintracht Frankfurt gewann gegen Bayern München. Ich stand mehr oder weniger im Frankfurter Block und erlebte da grenzenlose Liebe und Euphorie. Das war ein ekstatischer Moment, als sie dann gegen Bayern gewann und Charlie Körbel durfte den Pokal überreichen. Ach. An Eintracht Frankfurt und der wurde sowas von gefeiert. Also er ging so die Bühne auf und das ist so ein cooler Typ, Charlie Körbel.
Ja, und dieser Charlie Körbel hat natürlich auch seine Anfänge als Fußball. Der kommt ja aus Dossenheim.
Ne, Dossenheim.
Ja, Dossenheim. Und war als Jugendlicher dann schon auf bei mehreren Speeren irgendwie auf dem Zettel. Unter anderem auch beim Hamburger SV.
Och.
Ja, weiß man gar nicht. Nee. Ne? Der hat also quasi, bevor er bei Eintracht Frankfurt unterschrieben hat, hat er beim Hamburger SV ein Probetraining gemacht. So, und er kam also nach Hamburg, ja, und dann hieß es, zieh dich mal an, Charlie, und mach dich fertig, geh mal schon raus auf den Platz, ein paar Jungs sind schon da und dann kannst du mit denen schon mal ein bisschen trainieren.
Und tatsächlich kam auf einmal der Uwe Seeler ganz locker anmarschiert mit der Zipfelmütze auf, es war eben bitter kalt und sagte, komm, fang mal ein bisschen an, und da waren noch zwei Amateurspieler eben da und ich musste gegen den Uwe Seeler, hat einer von rechts und von links geflankt, Kopfballduelle machen. Und ich war so voller Euphorie und habe nur nach dem Uwe Seeler geguckt. Ich habe gar nicht nach den Bällen geguckt und verlor, glaube ich, fast jedes Kopfballduell. Aber dann eben mittlerweile habe ich mich daneben gefangen und habe, glaube ich, ganz gut ausgesehen.
Ja, überleg mal, du kommst zum Probetraining, ja, bist sowieso aufgeregt wie sonst was. Und dann heißt es ja, mach dich mal fertig, geh mal raus, sind schon ein paar Jungs da.
Wie, du gehst zu den Stones, kannst Wandergitarre spielen und sollst dann mitspielen.
So sieht's aus. Und dann machst du ein ganzes Probetraining, nur Kopfbälle gegen den besten Kopfballspieler der Bundesliga, gegen uns Uwe Seeler.
Aber daraus wurde nichts aus dem HSV und Charlie Körbel.
Die wollten ihn tatsächlich dann haben und er hat aber nicht unterschrieben, weil es ihm zu weit weg war. Es war ihm zu weit weg, er wollte lieber was in der Nähe haben.
Wir kommen immer wieder zu diesem Regionalgedanken, den machen wir noch. Ich finde, wir machen da mal so ein Jogo Bonito draus.
Ja, sehr gerne. Ich würde auch gerne auf dem Betzenberg irgendwo auf der Tribüne mich mit dir hinsetzen und es da aufnehmen. Ich glaube, dass das toll wäre.
Das Hand drauf, das machen wir. Oder machen wir Corona-Faust oder Hand drauf? Nee,
ist mir egal, es ist jetzt geschlossen.
Körbel ist also, wollte dann zu Hause bleiben.
Und so, und dann ging er also nach Frankfurt. Die Frankfurter wollten ihn auch haben, die haben natürlich auch das Talent erkannt. Und es dauerte aber ein bisschen. Und der Charlie ist halt nach dem Training immer wieder zurück nach Dossenheim gefahren. So, und dann vor einem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt wurde es dann knapp in der Abwehr. Einer fiel aus und das bedeutete, Charlie musste sein Debüt geben. Und der Gegner war der FC Bayern München. Und die große Frage war, wo ist der Charlie?
Und auf einmal rief jemand an bei meiner Mutter. Hier ist Eintracht Frankfurt. Der Karl-Heinz soll so schnell wie möglich nach Frankfurt eben kommen. Der soll am Samstag gegen Bayern München spielen.
Ja. Ja, könnt ihr mal den Charlie vorbeischicken. Ne, der muss jetzt mal gegen die Bayern ran. Und dann ging das ja relativ steil bergauf und dann hat der Körbel auch seinen ersten Titel geholt, einen Pokalsieg, hatte sogar das entscheidende Tor geschossen. Dietrich Weise war damals der Trainer von Eintracht Frankfurt und im Nachgang beim Bankett hat sich der treue Charlie zu einer Dummheit hinreißen lassen. Jetzt halte ich fest, was der gemacht hat, Sven. Der hat eine Zigarre geraucht.
Was?
Nach dem Pokal spiele ich voller Euphorie, Tor gemacht, alle Journalisten auf mich zu und ich war eben halt als junger Spieler im Mittelpunkt und habe mir halt auch voller Euphorie eine Zigarre angemacht und schön die durchgeblasen und auf einmal kam der Dietrich Weiler auf mich zu und sagte, Karl-Heinz, sind Sie denn verrückt? Machen Sie die Zigarre aus? Wie sieht denn das aus? Du hast ein Tor geschossen und schon dann größenwahnsinnig. Ich bin dann rot angelaufen und habe die Zigarre in die Ecke geworfen. Und
es ist eine andere Zeit gewesen.
Komplett andere Zeit, aber es ist so eine bezaubernde Geschichte. Ja, also wenn man sich überlegt, das ist ja dann auch quasi noch wie so ein Vaterersatz dann der Trainer
gewesen. Ja, die Menschen haben auch noch anders gesprochen, oder? Eben bei dem Fan aus Essen, es war noch ein anderer Schlag in dem, was sie gesagt haben.
Ja, und der Charlie hat ja dann auch ein paar Mal Nationalmannschaft gespielt, aber hatte natürlich das Problem, dass er von Eintracht Frankfurt kam und dass Franz Beckenbauer immer noch das Sagen hatte in der Nationalmannschaft und der Franz hatte halt den Katsche, ne, als Stopper dabei und der wollte auch nur mit Katsche Schwarzenberg in der Nationalmannschaft spielen und hat dann gedacht, der Körbel, der denkt nicht so offensiv, den will ich nicht. Und da hat der Helmut Schulen gesagt, na, wenn der Kaiser sagt, den will er nicht, dann kann ich ja auch nichts machen. Ne, und dann hat der Körbel keine richtige Chance gekriegt. Und dann hat der Körbel ja irgendwann auch festgestellt, Mensch, die Knochen machen nicht mehr mit. Ich muss jetzt mal langsam ans Karriereende denken. Und machte also sein 603. Spiel für die Frankfurter Eintracht in der Fußball-Bundesliga am Millerntor in St. Pauli. Und die große Abschiedsparty war schon am letzten Spieltag in Frankfurt geplant. Das Problem war nur, dass der Körbel schon 3 gelbe Karten gesehen hatte in der Saison. Und dass er nun in St. Pauli nach 16 Minuten seinen Gegenspieler aber so wüst umgetreten hat. Ich habe die Szene mir tatsächlich nochmal angeguckt und man muss sagen, ja, da kann man Geld geben und sollte über Rot nachdenken.
Sagst du als ehemaliger Schiedsrichter.
Sag ich als Schiedsrichter. Aber wenn man natürlich weiß, es ist das vorletzte Spiel und jeder Schiedsrichter weiß natürlich auch, der hat 3 gelbe und am nächsten Wochenende soll die große Party steigen. Der Schiedsrichter hieß Michael Prängel. Und
er klingt streng.
Der klingt sehr streng. Und Michael Prängel zeigte dem Charlie also die gelbe Karte und alle wussten, die große Party am nächsten Wochenende kann so nicht stattfinden, weil er an seinem letzten Spiel für Eintracht Frankfurt wird er nicht teilnehmen, weil er gelb gesperrt ist.
Das ist krass.
Und das als Spieler, der in seiner ganzen Karriere nie die rote Karte gesehen hat. Als Verteidiger.
Frag mal den Michael Ballack, wie der sowas findet. Ja.
Coole Geschichte, Burkhard.
Finde ich auch.
Du, mein Vater hat mir Weisheit mitgegeben, immer weitermachen war eine davon, ja, und sich nicht unterkriegen lassen. Und man muss manchmal lange warten und dann kommt der Moment, der Frosch sitzt ja auch ganz lange am Teich und irgendwann mal springt er ins Wasser. Du musst nur lange genug warten, irgendwann springt der Frosch ins Wasser. Mhm. Und dieser Moment ist jetzt gekommen, du weißt, was wir jetzt vorhaben, ne?
Ja, ich bin aufgeregt.
Ich leg nochmal hier unser Bildchen zwischen uns. Wir haben mittlerweile herausgefunden, das ist
Rainer Gebauer.
Rainer Gebauer vom 1. FC Köln und mit dem wollen wir jetzt reden. Du musst jetzt das Geheimnis lüften. Was verbindet ihn mit Günther Netzer? Und wir haben uns verständigt auf 5 Fragen, die du stellen darfst, rund um dieses Finale im Düsseldorfer Rheinstadion. Ich werde ihn jetzt anrufen und dann werden wir alles Weitere mit ihm verhandeln. Moment, ist er da? Rainer, hörst du mich?
Ja, hör dich.
Ach super, da bist du ja schon. Rainer, du bist auf dem Golfplatz, ist das richtig?
Ja, ich bin allerdings jetzt aus der Runde ausgestiegen, weil ich mich jetzt hingesetzt habe.
Ach, sehr schön, sehr schön. Du, der Burkhard Hupe, mit dem mache ich ja zusammen Jogo Bonito, dem habe ich so ein paar Sachen schon über dich erzählt und seine Aufgabe ist es jetzt mit 5 Fragen, und du darfst nur Ja oder Nein sagen, herauszufinden, was dich mit Günther Netzer in diesem Finale verbindet. So viel muss man sagen, du bist ja bei diesem Spiel eingewechselt worden für Jürgen Globatsch beim Spielstand von 1:1.
Ja, genau.
Du bist in der wievielten Minute eingewechselt worden?
Ja, ich glaube, es war irgendwo steht der 71. oder so. Es gab ja einen Doppelwechsel damals. Ja. Der Wolfgang Oberath, der hatte Krämpfe gehabt. Der wurde dann ausgewechselt gegen den Harald Konopka und der Glowacz ist dann genauso rausgegangen, direkt im gleichen Moment. Es war, wenn man so will, war es ein Doppelwechsel.
Und es war ja ein Spiel, das wogte schon hin und her. Es gab ja irrsinnige Chancen auf beiden Seiten. Es stand 1:1. Wir sind mitten im Sommer von 1973 und jetzt ist Burkhard Hupe an der Reihe, dir. Ich bin da streng, Burkhard. Du hast wirklich, ich gebe dir nur 5 Fragen. Ja, okay. Dann schieß los. Deine erste Frage jetzt, bitte.
Rainer, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Guten Tag.
Wieso?
Naja, weil ich habe 5 Fragen Zeit, um quasi das große Rätsel zu lösen, was dich und Günter Netzer verbindet. Und du darfst nur mit Ja und Nein antworten. Also die erste Frage, die ich stelle, hat die Geschichte, die euch verbindet, nach dem Schlusspfiff stattgefunden?
Ja.
Ist das eine Geschichte, die mit dem Bankett zu tun hat?
Nein.
Hat nicht mit dem Bankett zu tun. Ist das eine Geschichte, die noch im Stadion stattgefunden hat?
Ja.
Das war schon Frage Nummer 3, Burkhard.
Ich weiß.
Das geht schnell.
Hat die Geschichte etwas mit dem Outfit von Günter Netzer zu tun?
Ja.
Hast du das Pokaltrikot von ihm bekommen?
Ja.
Burkhard! Du bist ein, ich habe nichts gesagt, oder?
Ja, nichts.
Wir sind bei Wahrheit. Du hast es herausgefunden.
Ja.
Sensationell, Burkhard.
Ey. Ja, toll.
Ja, super. Super, super. Jetzt darfst du weiterfragen, weil die Geschichte ist irre. Bitte.
Ja, also wie bist du da rangekommen?
Wenn man sich die Zeitungen, die alten Zeitungen nochmal anguckt und die Siegerehrung, dann kann man ja sehen, dass alle Gladbacher die Kölner Trikots anhatten, bei der Pokalübergabe. Außerdem Günter Netzer, der hatte sein Trikot immer noch an. Mhm. Und ich war damals ja noch relativ jung und ich wusste gar nicht, was abgeht, sagen wir mal so. Und unsere Spieler haben direkt mit den Gladbachern die Trikots getauscht und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir das alles angeguckt. Und dann habe ich in der Kabine gemerkt, dass ich der Einzige war, der kein Trikot hatte. Ja? Dann hat der Hans Tönnies, das war unser Zeugwart, ich hatte irgendwie viel zu viel Angst, sagen wir mal, sowas zu machen, weil beim FC, die waren immer sehr hinter ihren Trikots her. Und wehe, wenn man da irgendwie sein mal verloren hatte oder irgendwie wurde das nicht gefunden. Jedenfalls, ich habe es nicht gemacht. Und dann hat der Hans einfach gesagt, komm, zieh dein Trikot aus. Ich hatte die 15. Und dann hat er gesagt, ich mach das. Ich gehe rüber, ich kenne die alle. Das war so ein richtig kölsches Original. Und dann ist er in die Gladbacher Kabine und 2 Minuten später kam er wieder und hat gesagt, ich habe mit dem Günther das Trikot getauscht. Also ich habe das vom Günther geholt. Und ich habe das dann gekriegt und ich habe das gar nicht so richtig realisiert, muss ich sagen, das, was ich so für einen Schatz dann hatte. Ich habe es eigentlich erst registriert, einen Tag später, als wir im Flugzeug nach Japan saßen, da ist der FC nach Japan geflogen. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir haben das Spiel zwar verloren, aber eigentlich das Schönste, was man haben kann.
Und hast du das Trikot noch?
Ja, das Trikot hat dann, die Geschichte des Trikots ist dann folgendermaßen weitergegangen, dass ich ziemlich schnell entschieden habe, dass ich das abnutzen werde. Ja? Und zwar, dass ich das tragen werde. Ich bin ja dann einen Monat, nachdem wir die Saison wieder begonnen hatten, bin ich nach Belgien gegangen, weil ich einfach spielen wollte. Und in Belgien, die haben sehr viel mit englischen Trikots gespielt und da habe ich immer ein deutsches Trikot drunter gezogen. Und das war meistens das Trikot von Günter Netzer. Und ich habe fast ein komplettes Jahr mit 2 Trikots gespielt, quasi mit dem Eupner-Trikot und mit dem Trikot von Günter Netzer drunter.
Und war das ein gutes Jahr?
Es war ein so tolles Jahr gewesen. Gut, das war die belgische zweite Liga, aber es ist immerhin so gewesen, dass die in 2005 haben die mal eine Umfrage in Belgien gemacht, also in Eupen, und haben mich dann zum Spieler des Jahrhunderts gewählt. Was auch immer das bedeutet. Aber ich habe halt eine tolle Saison gehabt. Das lag natürlich nicht an dem Trikot, aber ich hab das einfach so angezogen, weil ich wollte, dass irgendwie, dass da so eine Verbindung entsteht. Ich kann das gar nicht erklären. Ich wollte es nicht im Schrank haben, gewaschen und dann irgendwie 10 Jahre später ist es dann entweder viel Geld wert. Das wusste man ja damals, der damaligen Zeit noch gar nicht. Und ich habe es halt so abgelebt. will ich mal sagen.
Ich will jetzt nochmal zurück in dieses Rheinstadion zu diesem Trikot. Du bekommst, der hat übrigens die Nummer 12 getragen, ne? Weil er ja nicht in der ersten Elf war. Das wissen wir alle, dass Günter Netzer mit der Nummer 12 spielte. Und er war natürlich ein bisschen außer Form. Er war traurig. Seine Mutter war eine Woche vorher gestorben. Es war sein letztes Spiel von Borussia Mönchengladbach. Und was du mir erzählt hast, ist, dass du den Günter Netzer ja dann nochmal getroffen hast beim Bankett auf der Toilette.
Ich habe ihn an der Toilette getroffen und habe mich dann bedankt für das Trikot und ja, habe ihm nochmal gratuliert und habe ihm gesagt, ein paar tröstende Worte, so er war so in sich gekehrt. Ne? Das Interessante an dem Spiel ist ja gewesen, dass viele von meinen Fußballfreunden, die können wissen nicht genau, wer um diese Jahre rum den DFB-Pokal gewonnen hat. Ne? Aber die wissen, wer im Endspiel 73 verloren hat. Das ist ja quasi unverständlich, gell? Dass man sich mehr an einen Verlierer erinnert als an einen Sieger.
Wir lernen daraus, es gab ein gemeinsames Bankett, aus heutiger Sicht unvorstellbar, wo man sich dann traf und einen schönen Abend hatte und dass anscheinend auch in der Bundesliga Spieler für einen Verein auf dem Platz liefen, aber darunter ein ganz anderes Trikot anhatten. Gab es sowas beim 1. FC Köln auch?
Ich habe es selber einmal erlebt, gab es unter den jungen Spielern sehr viele Anhänger von Bayern München. Das war so. Das hat es in Köln also auch einmal gegeben. Ich habe es einmal erlebt, mag sein, dass es öfter passiert ist.
Wer ist der Mann?
Also es war jetzt nicht das Spiel gegen Bayern. Also so weit ist es dann nicht gekommen. Aber es war ein Bundesligaspiel und wir fanden das ziemlich lustig.
Wer war denn der maskierte Bayern-Fan?
Das möchte ich lieber nicht sagen.
Rainer, du hast unseren Podcast Jogo Bonito bereichert mit einer wunderbaren Farbe und einer Geschichte, die wir so nicht kannten, oder Burkhard?
Vielen, vielen Dank, Rainer, für diese großartige Zeitreise.
Ja, bitte, bitte, bitte sehr.
Mach's gut und weiterhin viel Spaß auf dem Golfplatz. Grüß die Frau, ne?
Ja, danke schön für eure Zeit und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen.
Absolut. Vielen Dank.
Tschüss, Rainer.
Ja, danke. Tschüss, Burkhard. Tschüss, Sven.
Tschüss.
Zu viel versprochen?
Nein, absolut nicht. Also das war... Aber ich bin schon auch ein bisschen stolz
auf mich. Also ein FC-Profi mit dem Bayern-Trikot
der Bundesliga? Ja, hätte ich schon auch gerne gewusst.
Unter dem FC-Trikot.
Weißt du, wer es war?
Nein, hat das dem erzählt? Ich hab ja mit ihm auch vorher gesprochen. Ich finde es okay, wenn er sagt...
Nein, ist ja Kabine bleibt Kabine.
Aber die Sache an und für sich ist doch wunderbar. Und das ist doch der Grund, warum wir Fußball lieben. Ja. Dieses schöne Spiel.
Krass. Der lange Blonde mit der 12.
Ohne Witz, ich habe ja so eine Art Triptychon bei mir zu Hause. Mit vielen Dingen, die du mir geschenkt hast. Ein Bild von Sterling Moss in Monaco, als er da am Hafen in der Kurve ist in den 60er Jahren, als es noch wahnsinnig gefährlich war. Oder ein Foto, was du mal mir abgezogen hast von Sunderland. Und ich werde diesen Rainer Gebauer, da ist auch der Handschuh von Toni Schumacher, den er signiert hat.
Und der Goldglitzer, ne, aus Rio?
Ich habe 3 Goldschnipsel vom Konfetti-Regen.
Oh, natürlich.
Vom Finale,
Du hängst dir sowas auf, ich
Moment,
nicht.
Moment, aber sag's dir, ich war da im Maracana, Deutschland wird Weltmeister und ich fragte mich, wie willst du diesen Moment hier festhalten, auch für deine beiden Söhne? Mhm. Und dann habe ich beschlossen, 3 Konfetti-Schnipsel, 3 goldene Konfetti-Schnipsel mitzunehmen und die habe ich dann zu Hause eingerahmt und mit Passepartout und allem. Und dieser Rainer Gebauer bekommt auch seinen Platz. Ich finde diese Geschichte einfach so schön, weil sie... Ja, sie sagt im Prinzip so viel aus über den Fußball und warum ich ihn liebe.
Ja, aber wie kommen wir jetzt, Sven, nach dieser Geschichte kommen wir eigentlich ja nirgendwo mehr hin.
Wir sind am Ende, wir machen Schluss. Du musst Schluss machen, jetzt musst du den goldenen Käfig.
Ja, also ich finde, wir sollten hier Schluss machen, wir verschieben den Schlachtenbummel nach Südkorea auf die nächste Folge. Ich bin jetzt so, also ich könnte jetzt was über Südkorea erzählen, aber es wäre irgendwie wie so ein Appendix.
Du, wir machen einfach, wir fliegen nach Südkorea beim nächsten Mal und wir drehen aber trotzdem, weil das ist ein gutes Ritual am Ende, noch einmal den Globus zu drehen. Es geht nach Südkorea und der zweite Haltepunkt, also wir gehen einmal um die Welt, ist, ich sehe hier Argentinien schon wieder.
Buenos Aires.
Also nach Südkorea, dann fliegen wir einfach weiter über den Pazifik.
Buenos Aires und wir brauchen noch das große, große Thema, dem wir uns verschreiben in der nächsten Folge. Und ich habe einen Vorschlag zu machen, mein lieber Sven. Denn es gab ja vor ein paar Wochen die sehr traurige Nachricht, dass Paolo Rossi gestorben ist, der große italienische Mittelstürmer, der mit den Italienern 82 Weltmeister geworden ist, da auch Torschützenkönig geworden ist und der, wenn man ein bisschen genauer diese Biografie liest, ja ein wirklich glücklicher Mensch geworden ist und Davon gibt es ja eine ganze Reihe Fußballer.
Und ne? Was für einen Titel würdest du uns da geben?
Ich hab so Arbeitstitel? Die Idee, verlorene Sieger.
Das ist ein Widerspruch in sich, verlorene Sieger. Aber das macht ziemlich Spaß. Verlorene Sieger?
Verlorene Sieger.
Ich meine, ja, das klingt erstmal wieder nach schwerem Stoff, aber auch nach schöner Geschichte. Rossi, ich erinnere mich, das war ja mein Erweckungserlebnis 82.
Was?
Das war meine letzte Erinnerung an meinen deutschen Opa, mit dem ich das Finale zusammen geguckt habe übrigens. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Mhm.
Ja, genau. Gut, finde ich gut. Können wir uns darauf einigen, verlorene Sieger. Andi Brehme wäre vielleicht auch so eine Idee.
Werner Kohlmeier,
54er Weltmeister, der dann dem Alkohol verfallen.
Matthias Sindeler, der papierende österreichische Ausnahmespieler.
Den werden kaum Menschen kennen.
Der im Bett erstickt ist, weil die Gasheizung nicht richtig funktioniert hat.
Ja. Wir müssen ja auch, wir sind aber lebensfrohe Menschen, also so ist nicht. Ne? Also bei uns dritte Halbzeit, da wird auch gelacht. Ne?
Es ist jetzt einfach auch Herbst, Sven.
Okay, liebe Leute, das war schon die vierte Folge von Jogo Bonito. Kommentiert gerne, bewertet unseren Podcast und schreibt uns, dem Burkhard. Twitter ist der Weg zu dir, bei mir ist es Instagram
oder Gram.
Facebook oder eben, ja, Kommentare beim Podcast, wo man das eben hört. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Burkhard Hupe.
Und Sven Pistor. Tschüss.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.